Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir uns heute an Ostern erinnern dürfen. Du bist von den Toten auferstanden, du lebst und deshalb können wir unser Leben auch mit dir gestalten. Du bist gestorben für unsere Sünde, um uns den Weg zum Vater frei zu machen. Und nun lebst du wieder und hast deinen Geist gesandt. Wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist auch mitten unter uns bist und zu uns redest. Öffne du uns die Herzen für das, was du heute an Ostern uns zu sagen hast. Amen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das ist für uns eine ganz klare Sache. In 1. Korinther 15, Vers 17 bis 19, da schreibt der Apostel Paulus: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ja, so wäre es, wäre Jesus nicht auferstanden. Wir wären in unseren Sünden, unser Glaube, der wäre nichtig und wir wären die Elendsten von allen Menschen. Aber nun wissen wir, Jesus ist auferstanden. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Unser Glaube, der ist eben nicht vergeblich. Die Jünger damals am Ostertag, die hatten diese Gewissheit noch nicht. Sie hatten nicht dieselbe Gewissheit und Freude, wie wir sie haben. Die Bibel berichtet deshalb auch von den Jüngern, wie sie Zweifel hatten, wie sie Furcht hatten, aber dann auch, wie Jesus ihnen begegnet ist und wie die Furcht und die Zweifel gewichen sind. Und miteinander wollen wir genau diese Ostergeschichte anschauen. Ostern, wenn Zweifel und Furcht weichen. Wir lesen miteinander Johannes 20 ab Vers 19. Da heißt es: Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war, und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wir müssen uns einmal in die innere Gefühlslage der Jünger hineinversetzen. Die Jünger, die hatten ja daran geglaubt, dass Jesus der Messias ist, der von Gott versprochene Retter, die vollmächtigen Predigten, die Jesus gehalten hatte, die gewaltigen Wunder, die er gemacht hatte, und dann dieser denkwürdige Einzug nach Jerusalem, wo alle ihm zugejubelt haben: Hosianna, sei der Messias, sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann ist Jesus mit seinen Jüngern in das Obergemach gegangen, hat dieses denkwürdige Passamahl gefeiert, hat davon gesprochen: Das ist der neue Bund in meinem Blut. Denkwürdig. Kurz darauf ab, im Garten Gethsemane, die Gefangennahme, der Verrat von Judas. Und dann wurde Jesus gefangen genommen. Und kurz darauf ab rief die Volksmenge nicht: Hosianna, sei der, der kommt im Namen des Herrn, sondern: Kreuzige ihn. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Also das muss schon enorm verstörend gewesen sein für die Jünger. Und dann diese Kreuzigung, Man hat zuschauen können, mit was für Qualen Jesus hingerichtet wurde. Wie ein Schwerverbrecher musste Jesus sterben. Also, wenn man all das miteinander betrachtet, muss man sagen, den Jüngern muss der Boden unter den Füßen wie weggezogen worden sein. Sie haben geglaubt, Jesus sei der Messias, haben dafür Haus und Hof, den Beruf verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und dann dieser Tod, dieser grausame Tod. Jesus hatte zwar schon prophezeit, dass er leiden und sterben müsse, aber irgendwie konnten die Jünger das ja damals noch überhaupt nicht einordnen. Verzweiflung, pure Verzweiflung musste bei den Jüngern geherrscht haben. Und Trauer und Furcht. Und jetzt war da dieser Ostermorgen. Die Frauen, die sind zum Grab gegangen, haben gesehen, das Grab ist leer, haben das auch den Jüngern berichtet, so wie es der Engel ihnen aufgetragen haben. Aber so recht geglaubt hat man den Frauen ja nicht. Okay, da waren der Petrus und der Johannes, die haben miteinander das kontrolliert. Ist das Grab tatsächlich leer? Die haben sogar ein bisschen ein Wettrennen gemacht. Wer ist der Erste am Grab? Und tatsächlich, der Körper von Jesus war nicht da, der Leichnam war nicht im Grab. Wie soll man all das einordnen? Nun, von Johannes, da lesen wir, er glaubte. Das steht nämlich so in Johannes 20, Vers 8, dass er glaubte. Aber wie sah das bei den anderen Jüngern aus? Glaubten sie auch? Eins wissen wir auf jeden Fall von den Jüngern, sie hatten Angst. Sie hatten Angst, was werden die Juden jetzt mit ihnen machen? Und deshalb hatten sie ja auch die Tür verschlossen. Sie hatten Angst. Die Anfangseuphorie, Jesus ist der Messias und für ihn geben wir alles auf. Wir gehen mit ihm und sind bereit, bis in den Tod mit ihm zu gehen. Die Anfangseuphorie, die war völlig verschwunden. Angst ist eingetreten. Und von dieser feurigen Nachfolge spürt man überhaupt nichts mehr. Kennen wir das auch in unserem Leben? Wir glauben an Jesus Christus, aber gleichzeitig stehen wir mitten in einer Welt, die Jesus ablehnt. Und jetzt kann es sein, dass wir uns manchmal wie ähnlich fühlen wie die Jünger. Wir glauben, Jesus ist der Messias, aber die Welt lehnt ihn ab. Und jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um? Am liebsten ist uns doch, wenn wir uns so einigeln können, zurückziehen können in die eigene Gemeinde und uns da wohlfühlen können. Wir sind für uns, wir riegeln die Türen hinter uns zu und schauen, wie können wir irgendwie in dieser Welt überleben. Und was ist der Grund dafür? Angst. Angst vor der Reaktion, wie reagieren die anderen Leute, die Freunde, die Bekannte, die Arbeitskollegen auf uns, wenn sie merken, wir sind Jesus-Jünger, tun die vielleicht über uns spotten oder sonst irgendwas. Also wir können auch durchaus das Gefühl von der Angst. Und wenn wir jetzt in die Ostergeschichte hineinschauen, das ist fantastisch, wie Jesus den Jüngern begegnet. Die Jünger waren verängstigt und wie begegnete Jesus ihnen? Er ging durch die verschlossene Tür hindurch. Und wo wir vielleicht so verschlossene Herzenstüren haben, da kann Jesus hindurchgehen und uns begegnen. Und was machte Jesus? Er grüßte sie mit was für einem Gruß? Friede sei mit euch. Und dann zeigte Jesus seine Wundmale, die er hatte, auch die an der Seite. Er zeigte den Jüngern, ich bin auferstanden, ich lebe. euer Glaube, die Entscheidung, mir nachzufolgen, die ist nicht vergeblich gewesen. Ihr müsst euch nicht mehr von der Angst beherrschen lassen. Und das will Jesus auch bei uns heute tun. Er will uns sagen, du brauchst dich nicht mehr von der Angst beherrschen lassen. Menschenfurcht, das muss nicht die dominierende Kraft in deinem Leben sein, sondern mein Friede. Jesus sagt auch uns heute, Friede sei mit dir. Das bedeutet Ostern für uns. Unser Glaube, der ist nicht vergeblich. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir müssen keine Angst haben. Die Welt, die verändert sich unwahrscheinlich. Und wenn wir die Nachrichten anschauen und die letzten Monate anschauen, das ist enorm, was da für Veränderungen in der Welt sind. Und das kann uns manchmal wie auch Angst machen. Aber diese Angst vor Veränderungen, auch vor anderen Menschen, die muss uns nicht dominieren, weil Jesus ist auferstanden. Und er sagt, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Die Furcht, die darf weichen, weil Jesu Friede kommt. Und jetzt lesen wir in der Ostergeschichte nicht nur, dass bei den Jüngern Furcht gewichen ist und Friede gekommen ist, sondern noch etwas anderes geschah. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nicht nur einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, sondern noch ein zweites Mal. Aber dieses Mal verbindet er den Zuspruch vom Frieden Gottes mit was? Mit einem Auftrag, mit dem Auftrag, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dass die Jünger von Jesus einen Sendungsauftrag bekommen haben, das war nicht neu. Denn schon bei ihrer Berufung hatte Jesus sie ja mit einem Sendungsauftrag ausgestattet. Er hat zu ihnen gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt bei diesem Sendungsauftrag, da war aber etwas neu. Was war neu? Jesus rüstet seine Jünger aus. Er sagt, empfangt Heiligen Geist. Und noch etwas war neu, nämlich die Dimension von der Sündenvergebung. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Also diese zwei Dimensionen, die waren neu. Einmal die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist und die Dimension von der Sündenvergebung. Und noch einen weiteren Unterschied können wir finden zum ersten Sendungsauftrag, nämlich beim ersten Sendungsauftrag. Da war Jesus ja die ganze Zeit mit den Jüngern unterwegs. Also die Jünger waren im Schlepptau von Jesus. Und bei diesem erneuten Sendungsauftrag, da war Jesus nicht mehr ständig bei ihnen. Nach Ostern, da begegnete Jesus seinen Jüngern ja nur noch sporadisch und nach der Himmelfahrt, da war er ja im Himmel. Also wir sehen, da gab es Unterschiede in dem Sendungsauftrag. Wie dem auch sei, wir können davon ausgehen, dass den Jüngern nach der Kreuzigung und nach der Erscheinung von Jesus dieser Sendungsauftrag wie verloren gegangen ist. Wir sehen das auch später beim Petrus, wo Jesus mal nicht um sie herum war, hat er zu seinen Jüngerkollegen gesagt, komm, wir gehen fischen, wir gehen unserem alten Beruf nach. Also dieser erneute Sendungsauftrag, der war gar nicht so recht präsent bei ihnen. Viel zu verunsichert fühlten sie sich. Doch was macht Jesus? Das ist so fantastisch. Er sagt nicht, schaut mal, ihr seid so verunsichert. Ihr habt euren Sendungsauftrag wie vergessen. Ich kann euch nicht mehr brauchen als meine Jünger. Nein, so geht Jesus nicht mit seinen Jüngern um. Und manchmal ist es bei uns ja auch so, dass wir unsere Berufung vergessen und dann manchmal eigenen Prioritäten nachgehen und denken, ah, ich gehe einfach meinem Job nach und ich begnüge mich damit und vergessen unsere Berufung. Aber Jesus, er geht auf die Jünger zu und erinnert sie an ihre Berufung und er befähigt sie, dass sie ihre Berufung auch ausüben können. Empfangt den Heiligen Geist und das ist wie eine Prophetie dann auf Pfingsten hin, dass Jesus ihnen den Heiligen Geist noch senden wird und sie zurüsten, ihnen die Kraft geben, dass sie ihren Dienst als Jünger Jesu in der Welt machen können. Und das macht ja Jesus auch bei uns heute. Er gibt uns nicht einfach einen Auftrag, so geht hin in die ganze Welt und macht Jüngern und wie ihr das macht, schaut selber zu, sondern wir dürfen ja auch den Heiligen Geist haben. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Durch den Glauben an ihn dürfen wir versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Und gleichzeitig haben wir auch die Vollmacht, im Namen Jesu Sünden zu vergeben. Das lesen wir nämlich in 2. Korinther 5, Vers 20. Da schreibt der Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Als Gläubige, da haben wir die Aufgabe, Botschafter an Christi Stadt zu sein, zu sagen, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, lass dich versöhnen mit Gott. Durch Jesus kannst du Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben. Nimm ihn an als deinen Retter und deinen Herrn. Diese Aufgabe, diese Botschaft zu verkünden, haben wir. Und wie sieht das mit uns aus? Treten wir vollmächtig auf oder haben wir manchmal das Gefühl der Ohnmacht? Wie soll ich meinen Bekannten diese Botschaft überhaupt weitergeben? Ich weiß nicht genau wie und manchmal fühlen wir uns wie ohnmächtig. Nein, das kann ich doch nicht. Ich finde nicht die rechten Worte dazu. Und wenn mir Fragen gestellt werden, was soll ich antworten? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und genau das gilt doch auch uns. Wir dürfen in der Gewissheit leben, Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir müssen keine Angst haben. Übrigens ist ganz interessant, auch nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist gekommen ist auf die Jünger, auch da lesen wir von den Jüngern, dass sie Angst hatten. Nämlich als der Petrus da gefangen genommen worden war unter Johannes, da lesen wir in der Apostelgeschichte 4, dass die zwei Jünger vom Hohen Rat verhört worden waren und bedroht worden waren und die Gemeinde hat sich zurückgezogen und hat ein angstvolles Gebet an Gott gerichtet. Und da hat die Gemeinde zu Gott gerufen und gesagt, schau Herr, das drohen von den Leuten, wir haben Angst und jetzt erweise dich mit deiner Kraft. Und genau so dürfen wir zu Gott kommen, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wenn wir Angst haben und sagen, Herr Jesus, du siehst meine Angst, du siehst meine Ohnmacht, ich kann nicht rechten Zeuge sein, weil ich mich unfähig dazu fühle, aber du kannst es Aber du kannst es, und das bedeutet Ostern, dass dort, wo wir uns ohnmächtig fühlen, ins Gebet zu Jesus gehen können und sagen, du siehst meine Situation, aber du kannst Kraft schenken, du kannst Durchbrüche schenken. Und das wollen wir tun, wo wir uns vielleicht ohnmächtig fühlen am Arbeitsplatz, weil wir uns da recht einsam als Christ fühlen. Man hat nicht so viele gläubige Arbeitskollegen. Und dann beten wir, Herr, du siehst, wie ich hier alleine bin und wie ich wie keine offenen Türen finde. Aber du kannst, und bitte schenk du mir die Weisheit dazu. Schenk du die Weisheit dazu, wo ich reden soll, aber schenk du auch die Weisheit dazu, wo ich schweigen soll. Manchmal, da fühlen wir uns überfordert, wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben reden. Und wir fangen vielleicht gut an und dann finden wir nicht die rechten Worte. Und dann können wir das auch Gott im Gebet abgeben und sagen, und Herr Jesus, du siehst, mir ist es jetzt nicht gelungen, aber ich will trotzdem mich deshalb jetzt nicht genieren und mich zurückziehen vom Auftrag, sondern ich möchte dir als Werkzeug zur Verfügung stehen. Du siehst meine Schwachheit, nimm du meine Schwachheit und wirk du durch deine Kraft. Wir haben einen lebendigen Gott. Die Ohnmacht, die muss dem Wirken vom Heiligen Geist greifen. Die Ohnmacht muss Gottes Vollmacht weichen. Als Jesus damals den Jüngern begegnete, da war Thomas leider nicht dabei. Wir kennen Thomas, den zweifelnden Jüngern. Wir lesen ab Vers 24, Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Es ist verständlich, dass Thomas zunächst Zweifel über Jesu Auferstehung hatte. Nur das Zeugnis von den anderen Jüngern, nur was sie sagen, und sie haben Jesus gesehen, er nicht. Doch wenn wir die Aussagen von Thomas nicht nur bei dieser Begebenheit anschauen, sondern auch, wo Thomas sonst Begegnungen mit Jesus hatte, dann können wir feststellen, der Thomas war generell so ein bisschen ein Typ, der ein bisschen depressiv war, der ein bisschen auf Kontra war und ja, wo es nicht so einfach mit ihm war. Bei der Auferstehung vom Lazarus, bevor Lazarus auferstanden ist, wo Lazarus noch tot war und alle getrauert haben, und Jesus weinte über den Tod von Lazarus. Was hat der Thomas dann gesagt? In Johannes 11 können wir das nachlesen. Da hatte der Thomas gesagt, lasst uns mit ihm hingehen und mit ihm sterben. Also völlig perspektivenlos, voll depressiv. Und als Jesus in Johannes 14 angekündigt hatte, dass Er, dass Jesus zurück zu seinem Vater geht und Wohnungen vorbereitet für seine Jünger. Und dann hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr wisst ja, wo ich hingehe, ihr kennt den Weg. Und was hat der Thomas da gesagt? Auf die Aussage von Jesus, ihr wisst ja den Weg. Nein, nö, wir wissen den nicht. Voll auf Kontra. Und jetzt bei dieser Begebenheit, ich weiß nicht, was die jüngeren Kollegen vom Thomas gedacht haben. Vielleicht haben die gedacht, oh nee, schon wieder so ein Kontra-Thomas und voll depressiv und mühsam mit dem Thomas. Ständig diese Zweifel, ständig dieser Unglaube, ja, mühsam mit ihm. Immer der dagegen ist und nicht mitmachen will und ein bisschen Bremsklotz ist in dem ganzen Jünger, in der ganzen Jüngermannschaft. Vielleicht haben genau die Jünger so gedacht, aber wir wissen es nicht. Darüber können wir spekulieren. Aber wir wissen eins, wie Jesus auf den Thomas reagiert hat. Und das ist ja viel entscheidender. Nämlich Jesus hat den Thomas nicht in seinen Zweifeln belassen, sondern er hat ihn davon befreit. Auch zu ihm, hier an der dritten Stelle, sagt er nochmals, Friede sei mit euch. Und dann tut Jesus das, was es braucht, dass der Thomas wieder gläubig sein kann. Er darf seine Finger in die Hände von Jesus legen und an die Seite. Und Jesus sagt, sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Ich weiß nicht, was für einen Charakter du hast. Vielleicht hast du einen ähnlichen Charakter wie der Thomas und hast immer wieder Zweifel und denkst, ja, so wie ich bin, kann Jesus mich doch nicht brauchen. Aber vielleicht hast du einen ganz anderen Charakter, aber du kennst jemanden, wo genauso ein Charakter hat, wo so ein ständiger Zweifler, ein ständiger Nörgler, ständig irgendwie depressiv ist und du denkst über den, so jemand kann doch Jesus nicht brauchen. Aber ich kann sagen, ob du zweifelst und denkst, Jesus kann mich nicht brauchen, oder ob du jemanden kennst und denkst, das ist ein Nörgler, ein Depressiver, den kann Jesus nicht brauchen. Ich kann dir sagen, du irrst in dem Punkt. Denn Jesus ist von den Toten auferstanden, erlebt, und er will heute auch noch die Zweifel überwinden. Und das wollen wir vor Augen haben. Egal, wer du bist, egal, wie deine Situation ist, es ist Ostern. Jesus ist auferstanden und er will dich, er will uns, er will mich verändern. Wenn wir vielleicht ängstlich sind und denken, oh, was kommt alles auf uns zu und wir wollen uns einigeln, die Türen hinter uns verschließen. Jesus ist auferstanden. Die Freude will die Angst vertreiben. Jesus ist auferstanden. Oder wenn wir uns manchmal ohnmächtig fühlen im Hinblick auf den Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat, und wir denken, oh, wie geht es überhaupt? Ich bin doch viel zu schwach und die rechten Worte, die finde ich nie. Jesus ist auferstanden. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater und er hat den Heiligen Geist gesandt. Die Ohnmacht wird von seiner Vollmacht vertrieben. Das bedeutet Ostern für uns. Und wir wollen in der Vollmacht von Jesus leben. Und so darf unsere Ohnmacht weichen. Und wo wir Zweifel im Hinblick auf den Glauben haben und denken, Jesus kann uns nicht gebrauchen, oder wo wir andere Gläubige sehen, die ständig irgendwie negativ drauf sind, es ist Ostern. Jesu Kraft will auch dort, wo wir von Zweifeln gefangen sind oder von negativen Gedanken, uns verändern. Seine Kraft ist in uns mächtig und das bedeutet Ostern. Wir wollen uns von Jesus verändern lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du von den Toten auferstanden bist. Du bist für uns gestorben, dass wir Vergebung der Sünden haben können. Und du bist für uns auferstanden, dass unser Leben nicht gleich bleiben muss, wie es ist, sondern du veränderst uns. Und wo wir von Angst oder von Zweifeln oder von ohnmächtigen Gefühlen gefangen sind, so wollen wir auf dich schauen, auf den Auferstandenen und wollen dich bitten, dass du uns veränderst durch deinen Geist. Und wir danken dir, dass du das auch tust, denn das verheißt du uns. Amen.